Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie ganz, ganz herzlich willkommen geheißen, ist der Pfarreranspiegel aus Bischofshofen in Österreich. Heute der dritte Teil, der zur Vorbereitung des Ewigkeitssonntags, des Totensonntags gehört in meinen Podcasts. Heute geht's um die seelische Verarbeitung eines nahenden Todes. Nochmal darf ich betonen, dass die allererste und wichtigste Frage für jeden Schwerstkranken, besondererweise natürlich für eine Person, die weiß, dass der Tod auf sie zukommt aufgrund einer schweren Erkrankung, einfach mal die Sicherstellung des körperlichen Wohlbefindens ist. Erst nachdem dieses körperliche Wohlbefinden in welcher Art auch immer hergestellt wurde, Schmerzfreiheit, gutes Liegen, ein gutes Bett, ausreichende Versorgung mit Flüssigkeit, mit Nahrung, mit Medikamenten. Erst nachdem wir uns um das gekümmert haben, wenden wir uns der seelischen Ebene zu. Und jetzt zögere ich. Die bekanntesten Darstellungen der seelischen Verarbeitung eines, auf einen zukommenden Todes stammen von der Schweizer Medizinerin Dr. Elisabeth Kübler-Ross. Sie hat in ihrem Leben sehr, sehr viele sehr, sehr verdienstvolle Dinge getan. Sie hat in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts praktisch schon als erste darauf hingewiesen, dass Sterbende ganz, ganz besondere Bedürfnisse haben, dass es also nicht reicht, sie im Spital einfach als normale Kranke zu behandeln, sondern da gibt's ganz spezielle Bedürfnisse. In dieser Art und Weise ist sie wirklich ein wunderbarer Mensch gewesen, hat unglaublich viel erreicht, hat unglaublich viele Dinge bewegt und verändert. Nun, es gibt ein Problem bei Frau Kübler-Ross mit zunehmendem Alter. Ja, als sie wirklich alt war, sich selbst schon mit ihrem eigenen Tod sehr, sehr beschäftigt hat. So, das ist nicht nur meine Meinung, sondern das sagen also sehr viele, sowohl Mediziner als auch Psychologen, hat sie begonnen, den Tod auch sehr stark zu romantisieren. Es gibt eine berühmte Aussage von ihr, die sagt, sie freut sich auf den eigenen Tod. Das ist wie eine Fahrt in die Ferien. Der Tod ist sicher eine Fahrt in die Ferien, nämlich ins Reich Gottes hinein. Das ist schon klar. Aber das Sterben ist keine Fahrt in die Ferien. Das Sterben hat eine ganz einfache psychische Grundlage. Der Mensch muss sich darauf einstellen, dass er das Wichtigste verlieren wird. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz bestimmte Form von Trauerarbeit, die über sehr viele verschiedene Phasen gehen kann. Um es ganz kurz darzustellen, die fünf Phasen, wie sie Frau Elisabeth Kübler-Ross dargestellt hat, einmal zusammengefasst, das ist als erstes ein Nicht-Wahrhaben-Wollen, Argumentation, die Ärzte irren sich, na, da wird schon noch irgendwas gefunden im letzten Moment, ich muss nur zu einem Spezialisten gehen und so weiter und so fort. Zweite Phase, der Zorn. Der Zorn ist etwas sehr, sehr Wichtiges, wird ganz viel Energie freigesetzt. Ja, manche Leute werden auch in dem Zorn wieder gesund. Die dritte Phase, das berühmte Verhandeln, da brauchen Sie nur zu unseren alten Kirchen schauen, zu den sogenannten Votivbildern, also Votivbilder, Votivstatuen, Votivaltäre oder sogar ganze Votivkirchen, die sind immer auf ein Gelöbnis hin gestiftet worden. Das heißt, auf gut Deutsch, ein Mensch war in irgendeiner lebensbedrohlichen Situation und hat dort das Gelöbnis abgelegt, wenn ich das überlebe, so werde ich zum Beispiel ein Bild stiften oder im Extremfall halt eine ganze Kirche bauen. Verhandeln mit Gott, verhandeln mit dem Schicksal, wenn ich davon komme, dann werde ich mein Leben ändern, es dem in den Dienst der Armen stellen oder wie auch immer. Die nächste Form, die Depression. Diese Depression ist absolut zweischneidig. Und zwar kann sie sowohl ein Rückschritt sein, in dem Sinne, dass sie mit dem schon erwähnten Zorn in einem ganz engen Zusammenhang steht. Der Mensch beklagt sich selber. Also ich habe durch die Chemotherapie die Haare verloren. Ich bin abgebaut worden zum Beispiel nach einer Brust-OP bei Frauen, die das natürlich dann total beklagen, eine Brust fehlt zum Beispiel. Das ist ein ganz starkes Verhaftetsein in die Krankheit selbst. Es gibt aber auch in dem Fall dann eine andere Seite, das ist aber keine Depression, sondern das ist die reine echte Trauer, dass man aus der Welt gehen muss, dass das eigene Leben enden wird. Ein Betrauern ganz realer Dinge, zum Beispiel, ich werde mit meinen Kindern nicht mehr reden können. Wenn diese Phase erreicht ist, des echten, reinen Trauerns, das nicht mehr rückwärtsgewandt zum Beispiel eben auf eine Operation ist, sondern vorwärtsgewandt ist auf den eigenen Tod hin, hier beginnt nun das eigentliche, echte Sterben. Wenn diese Phase der Trauer, der echten Trauer überwunden ist, so kommt es zur Zustimmung. Die Zustimmung erkennen wir ganz einfach daran, dass ein erkrankter, sterbender Mensch ganz viel schläft, dass er schmerzfrei ist, dass er beginnt, in einer anderen Sprache zu kommunizieren, was für die Angehörigen oft unglaublich schwierig ist. Ein sterbender Mensch in dieser Phase verwendet nicht mehr eine normale Sprache, sondern eine Symbolsprache. Etwas, was vielen biblischen Geschichten sozusagen sehr, sehr ähnlich wird. Jemand kann plötzlich zum Beispiel von seiner Kindheit erzählen und wie schön das war. Und er spricht in Wirklichkeit davon, dass er selbst in großer Sicherheit ist, in eine ebenso große Geborgenheit einzugehen. Ja, viele Angehörige verstehen gerade diese letzte Phase nicht, weil sie den Sterbenden nicht mehr verstehen und weil sie ihm falsch begegnen. Sie erzählen ihm also ganz reale Geschichten. Also die Enkelin hat jetzt Matura gemacht. Das ist in den vorherigen Phasen sehr, sehr sinnvoll, in der letzten Phase vollkommen unsinnig, denn für diesen Menschen hat das keine Bedeutung mehr. Gerade in dieser Phase ist es sehr, sehr wesentlich, dass oft ein Dritter hinzutritt, die Kommunikation zwischen dem Sterbenden und den Angehörigen begleitet, klärt und einfach den Angehörigen auch erklärt, dass ganz viele Dinge der Welt diesem Menschen nun keine Bedeutung mehr haben, dass er aber ganz, ganz, ganz tiefe seelische Dinge zu seinen Angehörigen sagen will. Nun, Sie merken, aus meiner eigenen Erfahrung heraus und wie ich jetzt auch spreche, dass ich schon oft in dieser letzten Phase dabei war. Der Pfarrer als Theologe, der sehr viele biblische Geschichten kennt, sehr viel Symbolsprache auch immer wieder im Gottesdienst verwendet, ist oft einer der wenigen oder gar der einzige, der versteht, was ein Sterbender noch sagen will und als Dolmetscher auftreten kann. In dieser letzten Phase, in der ich immer wieder dabei bin, ist es auch so, dass ich, sollten Sie in diese Situation hineinkommen, einen Menschen dann zu begleiten, ich Sie einfach ersuchen möchte, nicht den da rauszureißen. Es ist manchmal so, dass Angehörige genau in diesem Moment völlig überfordert reagieren und sagen, aber gib doch nicht auf und man wird schon noch was finden und es wird schon wieder besser werden. Das ist absolut und total unangemessen. Sollten Sie einen sterbenden Menschen begleiten, in Ihrer Nähe haben, so lassen Sie ihm dies und bedenken Sie immer, dass diese Phase auch damit Hand in Hand geht, dass dieser Mensch keine Schmerzen mehr hat. Er träumt vor sich hin. Manchmal gibt's Bemerkungen wie, ja, mein Vater ist hier im Raum herinnen, meine Mutter steht neben meinem Bett. Eine ganz erschreckende Situation manchmal für Angehörige. Auf der anderen Seite natürlich einfach etwas Wunderschönes. Ich habe das mehrfach miterlebt, dass Sterbende das Gefühl haben, sie werden diesseitig abgeholt. Was ich Ihnen sehr, sehr gerne vermitteln möchte, ist, dass das Sterben eben nicht nur aus dieser letzten Phase besteht. In der Verleugnung, im Kampf, auch in der vollen echten Depression brauchen diese Menschen wirklich Hilfe von außen. Es gibt auch Übergangsriten teilweise zwischen diesen Phasen. Also ich habe es jetzt erlebt, dass ein sehr, sehr lieber Mensch aus meiner Gemeinde einem ganz alten, in Todesnähe befindlichen Menschen seinen letzten Wunsch erfüllt hat. Dieser letzte Wunsch war, noch einmal an den Ort zu kommen, wo sich diese Dame vor, ja, es ist geradezu unglaublich, vor 70 Jahren in ihren Mann verliebt hat. Sie wollte unbedingt dorthin und sie wollte auch wirklich allen Ernstes in ein ganz bestimmtes Kaffeehaus, wo die beiden sich kennengelernt haben, wo sie als junge Leute offenkundig immer wieder gemeinsam hingegangen sind. Und es war das Glück dabei, dass es dieses Kaffeehaus noch gab. Dann durch einen puren Zufall sogar eine Verwandte dieses schon längst verstorbenen Ehemannes dort zufällig auch war und die beiden haben sich miteinander unterhalten. Das war eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Das Problem dabei war, dass dieser nette Mensch aus meiner Gemeinde, der diese Fahrt mit der uralten Dame gemacht hat, nachher völlig fertig war, weil die Dame nachher dann plötzlich so träumerisch geworden ist, sozusagen Lebensenergie verloren hat, von außen gesehen. Und diese Frau aus meiner Gemeinde, die diese Fahrt organisiert hat, hat dann ein ganz schlechtes Gewissen gehabt. Sie hat gesagt, ich habe diese Dame überfordert. Das stimmt nicht. Diese Fahrt dorthin an den Ort der ersten Liebe, der großen Liebe, das war was ganz was Wunderbares und es war ein Übergangsritus. Vom Kämpfen, vom Selberorganisieren zum langsam, aber sicher die Energie lassen können, sich ins Jenseitige ausrichten, aus dieser Welt ganz langsam hinausgleiten dürfen. Es ist so, dass sehr alte Menschen, sehr kranke Menschen immer wieder die gesunde Umgebung bitten um solche Übergangsrituale. Zum Beispiel sehr, sehr gerne, sehr, sehr oft, ich möchte das Haus meiner Kindheit wiedersehen. Oder ich möchte nochmal an einem bestimmten Ort sein, der in meiner Lebensgeschichte eine ganz, ganz hohe Bedeutung hat. Wenn dies so ist, dann tun Sie das, wenn es Ihnen irgendwie möglich ist, für diesen Menschen. Wenn der sich nachher dann ganz stark verändert, dann bitte rechnen Sie sich das nicht als Schuld zu, dass Sie diesen Menschen überfordert hätten. Tun Sie das nicht. In der alten Zeit waren die Pfarrer, die Priester zuständig für die Rituale des Übergangs. Heute haben wir noch die Konfirmation als Übergangsritual von der Kindheit zum Erwachsenenalter. Wir haben die Trauung als Übergangsritual vom Single zum Paar. Und wir haben natürlich auch dann am Schluss die Beerdigung als Übergangsritual vom Leben zum Tod. Nicht mehr natürlich für den Verstorbenen, aber für die Angehörigen. Diese Übergangsrituale haben oft eine unglaublich tröstende und unglaublich kräftigende Bedeutung. Aber bitte wundern Sie sich nicht, wenn Sie einem Menschen geholfen haben zu so einem Übergangsritual, an diesem Beispiel eben an den Ort der großen Liebe, der Jugend zurückzukehren, wenn der nach einem Übergangsritual natürlich völlig anders ist. Seien Sie, wenn Sie es getan haben, von ganzem Herzen bedankt. Seien Sie bedankt, wenn Sie einen Menschen begleiten, der im Sterbeprozess drinnen ist. Und bleiben Sie einfach bei dem Menschen und versuchen Sie ihm bitte nichts einzureden. Versuchen Sie ihm nicht Mut zu machen, weil Sie selbst so viel Angst haben. Stehen Sie bei einem Menschen, erfüllen Sie seine Wünsche und lassen Sie ein Wissen zu, dass Sterbende sehr, 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 sehr oft sehr viel mehr wissen als wir, die wir in der Mitte des Lebens stehen. Einen gesegneten Abend wünsche ich Ihnen und ein gutes, gutes, kraftvolles Leben, in dem Sie selbst möglichst wenige Dinge offen lassen, gerade in Beziehungen. Denn nach meiner Erfahrung ist es so, dass Menschen um einiges leichter sterben, wenn sie mit ihren Beziehungen verletzen. gut umgegangen sind. Einen gesegneten Abend, Ihr Pfarrer Hans Spiegel.